Es ist schön, heute hier zu sein. Es wäre noch schöner, wenn wir jetzt im Odenwald hätten sein können, in Graz-Ellenbach, zu unserem Waldgottesdienst. Dann ist es auch immer schön, wenn man draußen in der Natur Gott erleben kann, Gott nahe sein kann, Gemeinschaft pflegen kann. Aber das Wetter war nicht gut genug. Aber ich freue mich sehr, wir haben hier heute Morgen wunderbare Blumen. Ich freue mich immer, wenn viele den Gottesdienst mitgestalten. Jeder mit seinen Gaben, die er hat, mit Gesang, mit Klavierspielen, mit den Beiträgen, die Blumen. Das ist ein fantastischer Blumenschmuck heute Morgen, der unser Herz erfreut, den Gott geschaffen hat für uns, dass wir uns daran freuen dürfen. Wir brauchen in unserer Welt heute immer wieder Friedensstifter. Und ich habe den Eindruck, je länger diese Welt steht, desto mehr sind Friedensstifter notwendig. Friedensstifter zwischen den Nationen. Es gibt überall Konflikte. Ich denke nur an Kofi Annan, der letzte Tage, die letzten Wochen zwischen den verschiedenen Parteien in Syrien versucht hat zu vermitteln, einen Friedensplan auszuarbeiten, aber es sieht so aus, als ob es vergeblich wäre. Ich denke nur an das Attentat oder den Amoklauf, besser gesagt, der gestern in Amerika wieder stattgefunden hat, wo viele Menschen umgekommen sind, verletzt worden sind. Die Gewalt wird immer mehr und der Bedarf an Friedensstiftern immer größer. Und es geht bis hin in den privaten Bereich zwischen Nachbarn, zwischen Ehepartnern, Kindern und Eltern. Ich habe den Eindruck, dass die Beziehungen in der Gesellschaft immer weniger funktionieren. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir immer mehr eine Online-Gesellschaft geworden sind, dass wir unsere Kontakte online pflegen, virtuelle Beziehungen haben und die echten Beziehungen immer weniger werden. Was ist die Aufgabe eines Mittlers? Ein Mittler hat die Aufgabe, zwei zerstrittene Parteien, eine Kluft, die zwischen zwei Menschen oder zwei Parteien ist, zusammenzubringen. Und es gibt mittlerweile einen neuen Berufszweig, kann man fast sagen. Der nennt sich Mediator. Habe ich noch nie was von gehört früher, dass es überhaupt sowas gibt. Und der Mediator hat die Aufgabe, wenn es irgendwo in der Firma oder in der Gemeinde oder irgendwo Spannungen gibt, hat nur die Aufgabe zu gucken, dass die Spannungen wieder irgendwo gelöst werden können. Mehr hat er nichts zu tun. Früher hat man sich zusammengesetzt, hat die Spannungen selber gelöst. Heute braucht man Leute, die das für einen tun. Spannungen zu lösen, Konflikte zu lösen. Jesus wird in der Bibel auch Mittler genannt. Er vermittelt auch. Die Frage ist, wozwischen vermittelt er? Warum muss er überhaupt vermitteln? Welche Kluft gibt es überhaupt, für die er vermitteln müsste? Ich lade euch ein, einen Bibeltext zu lesen mit mir in Hebräer Kapitel 8, Verse 1 bis 5. Hebräer Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Gut, und dort steht Hebräer Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Sieh zu, sprach er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Hier haben wir eine ganz zentrale Aussage des Apostel Paulus über den Dienst Jesu. Wenn ich euch vorhin gefragt hätte, bevor wir diesen Text gelesen haben, wenn ich euch gefragt hätte, was meint ihr, was ist das Wichtigste im Erlösungsplan? Die Hauptsache. Was hättet ihr gesagt? Naja, meistens höre ich, naja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Ist doch richtig. Ist auch das Zentrum, der Mittelpunkt. Aber Paulus sagt nicht, nein, das Kreuz ist die Hauptsache, sondern Paulus sagt, die Hauptsache, wovon wir reden, das heißt, der Mittelpunkt, was für uns persönlich am wichtigsten ist, ist Jesus Christus, unser hoher Priester. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, nein, warum denn das? Was hat denn Jesu hoher Priesterdienst für mich, für mein Leben, mit dem zu tun? Warum ist das für mich wichtig? Paulus sagt hier, Jesus ist ein Priester und er vergleicht hier den Priesterdienst zum Alten Testament im irdischen Heiligtum mit Jesu Priesterdienst im himmlischen Heiligtum. Und zwar, wo tut er seinen Dienst? Er sagt, er ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Das heißt, wir können aus diesen Texten heraus entnehmen, dass es im Himmel ein Heiligtum gibt, ein himmlisches Heiligtum, das Gott aufgerichtet hat und an dem Jesus Christus seinen Dienst tut. Jetzt gerade, wo wir hier zusammen sind. Wie das Heiligtum aussieht, aus welchem Material es gebaut ist, wie groß das ist, weiß ich nicht. Steht in der Bibel nicht drin. Aber es gibt dieses Heiligtum. Auch der Johannes hat in der Offenbarung mehrmals davon berichtet und dieses Heiligtum in der Vision gesehen, an dem Jesus seinen Dienst tut. Und dieses himmlische Heiligtum war ein Vorbild für das irdische Heiligtum, was damals Mose in der Wüste mit den Israeliten hat bauen sollen. In 2. Mose 25 lesen wir diesen Auftrag, den Gott dem Mose gibt, um das irdische Heiligtum zu bauen. Dort heißt es, 2. Mose 25, Vers 8 und Vers 9, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Was war der Grund? Warum sollten die Israeliten ein Heiligtum bauen? Die Stiftshütte. Es war zuerst die Stiftshütte, ein Zelt, was man abbauen konnte, weil sie ja gewandert sind. Und später war es der Tempel. Der Tempel vom Salomo und später auch der herodianische Tempel. Warum sollten sie das Heiligtum bauen? Gott sagt hier, dass ich unter ihnen wohne. Ja, wohnt Gott nicht sowieso unter uns? Ist Gott nicht allgegenwärtig? Und vor allen Dingen, wenn es sein Volk war, wohnte Gott nicht auch unter ihnen? Und vor diesem Heiligtumbau hat Gott nicht auch unter ihnen gewohnt? Abraham mit seinem Gesinde, Isaak, Jakob, Israel? Natürlich hat Gott unter ihnen gewohnt. Aber das Heiligtum hat den Zweck gehabt, dass Gott sichtbar unter ihnen wohnen wollte. Dass es einen Ort gab, wo Gottes Gegenwart sichtbar war. Nämlich über dem Gnadenthron, über der Bundeslade, war die Schechina, Gottes Herrlichkeit. Und darüber war die Wolkensäule, tagsüber und nachts die Feuersäule. Als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und das Heiligtum sollte deswegen ein Ort sein, wo der sündige Mensch mit dem heiligen Gott in Kontakt kommen kann. Wo die Kluft zwischen dem sündlosen heiligen Gott und dem sündigen Mensch überbrückt werden kann. Wo der Sünder Vergebung kriegen kann und mit Gott wieder zusammen in Harmonie leben kann. Das hatten die Menschen damals verloren, als sie gesündigt hatten, Adam und Eva im Paradies. Vorher konnten sie mit Gott reden, von Angesicht zu Angesicht. Aber durch die Sünde kam die Kluft zwischen Mensch und Gott. Und dafür war das Heiligtum da, dass der Mensch wieder mit Gott ins Reine kommen konnte. Was wurde am Heiligtum gemacht? Es gab zwei Dienste. Es gab den täglichen Dienst, wo sie geopfert haben. Es gab verschiedene Opfer. Aber das Wichtigste war das Schuldopfer, das Sündopfer, wo sie für ihre Sünden, die sie begangen hatten, hingegangen sind und ein Tier geopfert haben. Wie lief so ein Tieropfer ab? Sie mussten erstmal ihre Sünde erkennen und dann mussten sie ein Tier, musste ohne Fehler sein, mitnehmen zum Heiligtum. Und dort im Vorhof musste denn der Israelit seine Hand drauflegen, seine Sünde bekennen und dann musste er mit eigener Hand das Tier töten. Das war nicht so einfach. Sein eigenes Tier. Und man wusste genau, das muss jetzt sterben, weil ich gesündigt habe. Und dann hat der Hohepriester das Blut von diesem Tier aufgefangen und an den Altarfuß gegossen und teilweise auch ins Heilige gebracht, vor den Vorhang zum Allerheiligsten gesprengt. Das heißt, die Sünde wurde von dem Sünder auf das Tier übertragen und dann ist das Tier für den Sünder gestorben, stellvertretend. Es war also zwei Dinge notwendig für den Menschen damals, um Vergebung zu bekommen, nämlich ein sterbendes Opfer, das Tier, was stellvertretend die Sünde trug, und der lebendige Priester, der das Blut jetzt von diesem Tier vor Gott darbrachte. Er stand ja stellvertretend für den Sünder vor Gott und hat das Blut dieses Tieres vor Gott gebracht und damit die Vergebung, die Sühnung erwirkt für den Sünder. Natürlich, sagt Paulus im Neuen Testament, konnte das Blut von den Stieren und Böcken eigentlich die Sünde nicht wegnehmen. Es war nämlich alles nur im Hinblick auf den Messias, der kommen sollte. Er sollte kommen und sterben. Er sollte für uns die Sünde tragen. Und deswegen war die ganze Zeremonie nur eine Zeremonie im Glauben auf den Messias. Und weil die Israeliten zwischendurch nur noch geopfert haben und den Messias vergessen haben, hat Gott irgendwann gesagt, ich kann eure Opfer nicht mehr riechen. Weil es nur noch Zeremonien waren und keine Herzensangelegenheit mehr war, mit ihrem Gott, mit ihrem Erlöser in Verbindung zu sein. Und was damals galt für das Volk Israel, lokal mit dem Heiligtum, das tut Jesus jetzt für uns im himmlischen Heiligtum. Und zwar, er ist alles für uns. Und wenn wir uns mit dem Heiligtum beschäftigen, und ich kann euch nur empfehlen, das Heiligtum im Alten Testament hat eine unglaublich wichtige Bedeutung für uns. Nicht, weil wir nur opfern müssen heute, das nicht. Aber weil wir hier den Erlösungsplan insgesamt und auch für uns persönlich in einer unglaublich tiefen Art und Weise veranschaulicht haben. Wir lesen Hebräer Kapitel 9, Vers 22 bis 26. Hebräer Kapitel 9, Vers 22 bis 26. Hier sagt Paulus, es wird dies fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sondern sonst hätte er oft leiden müssen, vom Anbeginn der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Hier sagt Paulus ganz klar, Jesus Christus ist für uns gestorben. Er hat sich für uns geopfert. Meine Frage, warum musste Christus sich opfern? Warum war das Blutvergießen, sein Tod notwendig für die Erlösung? Vers 22 sagt es, hier steht, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das heißt, eigentlich müssten wir sterben, weil wir gesündigt haben, als Folge der Sünde. Aber Christus stirbt stellvertretend für uns. Er ist unser Opfer. Er starb, um für unsere Sünde zu sühnen. Und er starb nur einmal, weil sein Opfer vollkommen ist. Wir dürfen dieses Opfer annehmen. Für uns ist es heute leichter als damals. Sie mussten damals, das Volk Israel, durch ihre Opferungen immer wieder erinnert werden an den Messias, der kommen wird, der ihre Sünde tragen wird. Wir können heute zurückblicken und können sehen, Jesus Christus ist gekommen. Er ist gestorben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat für uns bezahlt. Aber durch Jesu Opfer haben wir noch keine Vergebung. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Sein Opfer gilt für alle. Und die Menschen haben keine Vergebung durch sein Opfer. Was ist notwendig, damit sie Vergebung haben? 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Dort finden wir die Antwort. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Hier sagt uns Johannes: Meine Kindlein, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus Christus ist unser Fürsprecher im Himmel beim Vater. Nur Jesus kann uns die Sünde vergeben. Warum? Weil er für uns gestorben ist. Sünde trennt von Gott. Und Gott ist das Leben. Und somit trennt die Sünde uns vom Leben. Und die Sünde bringt uns in Zwietracht, in Disharmonie. Ohne Vergebung können wir mit Gott keine Gemeinschaft haben. Unmöglich. Und wodurch bekommen wir die Vergebung? Dass Jesus Christus für uns unser Fürsprecher ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt gesündigt habe, ich habe was Schlechtes gedacht, Schlechtes gesagt, gelogen oder was auch immer, und ich sehe meine Sünde ein und bekenne sie vor Gott. Was geschieht dann mit meiner Sünde? Im gleichen Moment ist Jesus Christus im himmlischen Heiligtum dort und er hört meinen Beten und er sagt: Ich bin für ihn gestorben, mein Blut setze ich für ihn ein, ich vergebe ihm. Und nur durch diesen Akt Jesu im himmlischen Heiligtum, dass er sich für uns einsetzt, können wir Vergebung haben. Und durch die Vergebung können wir überhaupt mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir zu ihm beten, dass er zu uns redet, dass wir uns von ihm führen lassen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Das ist nur möglich durch die Vergebung Jesu Christi. Und die geschieht, wo geschieht die? Die geschieht nicht auf Golgatha, nein. Die geschieht im himmlischen Heiligtum. Dort ist Jesus Christus jetzt tätig und er guckt auf uns herunter und er vergibt gern. Er wartet schon darauf, dass wir unsere Sünde zu ihm bringen, weil er uns gerne unsere Sünde wegnehmen möchte, dass wir frei sein können. Und Gott sieht uns dann so an, als ob wir nie gesündigt hätten. Wir müssen sein Angebot nur annehmen. Es gibt manche, die glauben und sagen: Ich habe aber so schwer gesündigt. Kann Gott meine Sünde vergeben? Ja. Jesus kann jede Sünde vergeben. Es gibt keine Art von Sünde, die Gott nicht vergeben könnte. Die einzige Sünde, die er nicht vergibt, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber das ist denn, wenn ein Mensch sich so weit von Gott entfernt hat, dass der Mensch gar nicht mehr will. Gott würde immer wollen. Eines der größten Probleme unserer Menschheit ist die Schuld. Wie viele Menschen laufen mit Schuld herum? Die Schuld drückt den Menschen nieder. Das Gewissen macht den Menschen fertig. Die Menschen brennen aus. Die einzige Möglichkeit, mit Sünde, mit Schuld fertig zu werden, ist Vergebung. Wir können Schuld und Sünde nicht wegtherapeutisieren und nicht wegdiskutieren. Wir können sie nur vergeben und von Gott vergeben lassen. Jesus ist jetzt unser sterbendes Opfer. Er ist damals vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben und er ist jetzt unser lebendiger Priester, der für uns seinen Tod geltend macht, sein Blut. Und genauso wie damals das sterbende Opfer und der lebendige Priester notwendig waren zur Vergebung, so ist es heute auch genauso wieder. Jesus ist beides, das sterbende Opfer und unser lebendiger Priester. Aber sein Mittlerdienst ist es noch mehr als nur das. Das ist die Grundlage unserer Erlösung, unseres Lebens überhaupt. Dass wir einen freien Zugang haben zu Gott. Dass Jesus für uns eintritt. Dass er unser Mittler, unser Fürsprecher, unser hoher Priester ist. Es ist noch mehr. Hebräer Kapitel 4, Vers 14 und 15. Hebräer Kapitel 4, Verse 14 und 15. Und hier kommt Paulus zu einem weiteren Aspekt, der ganz wichtig ist für uns, für Jesu hohen Priesterdienst. Hier heißt es: Weil wir denn einen so großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus, unser hoher Priester. Und was sagt Paulus hier? Er kann mit uns mitleiden. Hast du schon mal einen Menschen gekannt oder kennengelernt, der dich sehr gut kennt, der dich in allen Problemen versteht, der dich vielleicht besser kennt, als du dich selber kennst? Es ist gut, wenn es dein Freund ist, der dir wohlgesonnen ist. Aber weh dir, wenn der dir negativ gesonnen ist, wenn der sein Wissen über dich zum Nachteil für dich ausnutzt. Jesus versteht uns. Er versteht uns vollkommen. Er versteht uns besser, als wir uns selber verstehen. Warum? Erstens war er selber Mensch, wie wir. Er war genauso versucht wie wir. Er kennt die Gefühle, er kennt die Gedanken, das Innere. Und zweitens, er ist Gott, allwissend. Er kennt unser Innerstes. Und wir müssen vor ihm nichts verbergen. Ich würde sagen, wir brauchen vor ihm nichts zu verbergen. Warum nicht? Weil er sowieso alles weiß. Und weil er uns liebt. Und wenn ich weiß, dass er mich liebt, mich mehr liebt, als ich mich selber lieben kann, weiß ich, dass er sein Wissen über mich und seine Anteilnahme, dass er das niemals in meinem Nachteil ausnutzen würde. Deswegen können wir uns ihm ganz anvertrauen. Egal wie schwer unser Los auch sein mag. Vielleicht haben wir zu kämpfen mit Trauer, vielleicht mit Krankheit, vielleicht mit Schwierigkeiten, vielleicht sind wir ausgebrannt, vielleicht laufen Beziehungen nicht gut, vielleicht läuft es in der Arbeit nicht gut. Egal was ist, ich kann zu Jesus gehen. Und ich weiß, er hört. Er hört mir zu, er hat immer Sprechstunde. Ich kann mein Herz vor ihm ausschütten. Ich kann ihm alles sagen. Ich muss nicht meine beste Seite rausstellen, mein Sonntagsgesicht. Ich kann ihm alles sagen. Und das Wissen um die Anteilnahme Jesu ist, denke ich, so wichtig und wertvoll. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist so. In dieser Welt gibt es Schwierigkeiten, Probleme, Nöte. Aber wir haben einen mächtigen Gott, einen allwissenden Gott. Jesus Christus, unseren hohen Priester, der dort im himmlischen Heiligtum ist, der sich nach uns sehnt, dessen Herz für uns schlägt. Wenn er uns anschaut, wenn er dich anschaut, dann kann ich mir vorstellen, wie ein Lächeln über sein Gesicht geht. Weil er dir gerne hilft. Jesus versteht uns. Aber es gibt noch mehr, es geht noch weiter. Jesus ist nicht nur unser Opfer, er ist nicht nur unser hoher Priester, dass er uns versöhnt, nicht nur, dass er uns versteht. Wir haben noch einen Aspekt, Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2, Vers 17 und 18. Dort heißt es, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, nämlich Jesus Christus, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Was steht hier? Jesus versteht uns nicht nur, Jesus hilft uns auch. Vielleicht könntest du sagen, naja, von dem Mitgefühl kann ich mir nicht viel kaufen. Obwohl, das ist schon wichtig, natürlich. Aber hier steht, er hat selber gelitten und er kann helfen denen, die versucht werden. Er hilft uns. Er kann uns, dir und mir, in jeder Schwierigkeit helfen, weil er schon selber alles durchgemacht hat. Und er möchte uns gerne helfen, weil er uns liebt. Es liegt nur an uns, seine Hand anzunehmen. Es liegt an uns, ihm unsere Sachen, unsere Dinge, unsere Anliegen zu sagen. Natürlich alles. Wir können ihm das Schöne sagen, das, wofür wir dankbar sind. Wir können ihm die Dinge sagen, die uns einfach so geschehen, im Austausch, dass er auch gerne zuhört, wenn wir ihm erzählen, was wir erlebt haben, aber dass wir ihm auch sagen können, was uns bedrückt. Und das können wir in unserem persönlichen stillen Gebet machen. Dinge, die wir keinem Menschen sagen würden, können wir ihm sagen, im stillen Gebet. Und er hört. Gott erhört Gebet. Er hilft. Wie wichtig ist es, dass wir uns jeden Morgen und jeden Abend unser Herz ausschütten vor Jesus. Nicht nur so flüchtig sagen, hier bin ich wieder und schönen Tag heute. Nein, dass wir wirklich unser Leben mit ihm teilen, unsere Anliegen ihm sagen, auch für andere beten. Jesus hilft uns. Und der fünfte Punkt, was Jesus für uns tut, Hebräer 7, Vers 25. Hebräer 7, Vers 25. Dort heißt es, daher kann er, Jesus, auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Was bedeutet es, dass Jesus für uns bittet? Nun, das ist hier gemeint, dass er für uns bittet im himmlischen Gericht. Wenn du einen Rechtsstreit hast, jemand hat dich angeklagt oder etwas anderes, dann nimmt man sich normalerweise einen Rechtsanwalt. Warum? Weil der Rechtsanwalt sich besser auskennt, damit ich nicht irgendwo über den Tisch gezogen werde. Und so ist Jesus Christus unser himmlischer Rechtsanwalt, der für uns im himmlischen Gericht eintritt. Er ist unser Fürsprecher im Gericht und unser Rechtsanwalt im Gericht. Das heißt, er kann für uns eintreten, weil er für uns gestorben ist, weil er unsere Sünde getragen hat, aber auch gleichzeitig, dass er unseren Fall übernimmt. Aber nur, wenn wir es ihm erlauben. Wenn wir zu ihm gehören. Wenn wir ihn gewählt haben. Und dass er im himmlischen Gericht dann, wenn unser Fall vorgetragen wird, dass er vortritt und sagt, ich bin für diesen Menschen gestorben. Er ist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Und deshalb, weil er zu mir gehört, ist seine Sünde vergeben, ausgelöscht und er hat ewiges Leben. Deshalb werde ich mein Leben, mein Sterben, mein Tod für ihn einsetzen. Nur durch Jesus können wir ewiges Leben haben im himmlischen Gericht. Die einzige Chance. Deswegen, Jesus, unser hoher Priester, bedeutet, dass er uns jetzt hier ein Leben schenken möchte, ein Leben der Gemeinschaft mit ihm, aber auch, dass er für uns eintritt, das ewige Leben zu haben. Jesus sagte einmal selber in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das können wir jetzt schon beginnen, mit Jesus leben, Jesus erkennen. Er, unser hoher Priester. Das sind die fünf Dinge, die Jesus für uns tut als hoher Priester. Erstens, er ist für uns geopfert, auf Golgatha. Zweitens, er tritt für uns ein, er versöhnt uns, er vergibt uns, wenn wir mit unserer Sünde zu ihm kommen. Drittens, er versteht uns, unser Herz, auch unsere Sorgen, unsere Unruhe. Viertens, er hilft uns. Gott hat für jedes Problem eine Lösung. Und fünftens, er bittet für uns im himmlischen Gericht. Und die Folgen, weil er das tut, die sind fantastisch. Gott hat alles getan, damit wir ein gutes Leben haben können, damit wir ein erfülltes Leben haben können. Nämlich, weil das so ist, weil er diese Dinge für uns tut, kann ich immer und überall, wo ich bin, zu Gott kommen. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, darum, weil er unser hoher Priester ist, darum lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das heißt, mit Zuversicht hinzutreten heißt, wir können zu Gott kommen, zu seinem himmlischen Gnadenthron. In der Gewissheit, Jesus ist da und er ist zwischen Gott und mir. Er ist die Brücke. Und Gott schaut auf mich, als ob er auf Jesus schauen würde. Und ich kann mit Gott Gemeinschaft haben. Mit Zuversicht zu Gott kommen. Hilfe finden. Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Das zweite, Hebräer 8, Vers 10. Hebräer 8, Vers 10, was das für mich persönlich bedeutet. Das ist der Bund, sagt Paulus, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich erschreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott möchte sein Gesetz in mein Herz schreiben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich Gottes Gesetz, und das ist Gottes Charakter, Gottes Wesen in mir habe, in meinem Herzen. Und dass Jesus in mir lebt. Und dass Jesus mir hilft, Dinge, die in meinem Leben mir nicht gefallen, zu überwinden, zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Gott ändert mich. Jesus schreibt sein Gesetz in mein Herz. Es gibt viele Christen, auch manche Adventisten, die sehen das Gesetz ganz groß vor sich stehen, jeden Tag. Das haben die Juden auch gehabt. Und sie haben versucht, das Gesetz zu halten, aber sie konnten es nicht. Ich denke an Josua, als er das Volk Israel aufgerufen hat, wem wollt ihr dienen? Dem Herrn oder den anderen Göttern? Und sie sagten, wir wollen dem Herrn dienen. Was hat Josua gesagt? Ihr könnt es nicht. Sie haben es versucht und nicht geschafft. Deswegen sagt Gott, das Gesetz soll nicht außerhalb von euch stehen, dass ihr jeden Tag euch abmüht, versucht, sondern er möchte sein Gesetz in unser Herz schreiben. Und wenn es hier drinnen steht, dann tun wir es, weil es unser Verlangen ist, weil es unser Innerstes ist, weil wir es wollen, weil Jesus in uns lebt, weil sein Gesetz der Ausdruck seines Wesens, seines Charakters ist. Ich kann zu Gott kommen, wo ich bin, überall, die Beziehung mit Gott haben und aus der Beziehung heraus darf ich mit Gott leben und von Gott verändert werden. Und das Letzte, und das ist etwas, worüber wir jeden Tag dankbar sein dürfen und jeden Tag Gott loben dürfen und preisen dürfen. Hebräer 7, Vers 23, Vers 25. Daher kann er für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Ich darf mir des ewigen Lebens sicher sein. Ich darf mich darauf freuen, mit Jesus, wenn er wiederkommt, ein Auge zu Auge zu leben, ihn zu sehen. Warum? Weil er jetzt mein Hohepriester ist. Weil ich jetzt mit ihm eine Beziehung haben darf. Weil ich jetzt mit ihm Gemeinschaft habe. Er schenkt allen denen ewiges Leben, die durch ihn zu Gott kommen. Er kann es, denn er ist unser Opfer und unser Fürsprecher. Deswegen lade ich dich ein, dass du Jesus Christus als deinen Fürsprecher, deinen hohen Priester, als deinen Erlöser ganz persönlich für dein Leben annimmst. Dass du Ja dazu sagst. Dass du ihm dein Herz öffnest. Jetzt, heute Morgen und in jedem weiteren Tag. Und dass wir in dieser Beziehung zu Jesus jeden Tag wachsen dürfen. Dass wir jeden Tag tiefer und enger in ihm verwurzelt sind. Dass unsere Liebe zu ihm jeden Tag zunimmt. Und je mehr unsere Liebe zunimmt zu ihm, das kann ich euch sagen, desto größer wird die Sehnsucht, ihn zu sehen, wenn er kommt. Ich wünsche mir, dass unsere Sehnsucht zu Jesus jeden Tag tiefer wird, größer wird. Und dass dadurch auch unsere Beziehung zu ihm jetzt, heute, jeden Tag tiefer wird. Gott segne uns darin. Amen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org. Thank you.